Jesus, danke dafür, dass du derjenige bist, der gestern, heute und alle Ewigkeit der gleiche ist. Jesus, danke dafür, dass wir nicht von den Dingen nur singen müssen und denken dürfen, die vor 2000 Jahren geschehen sind, sondern dass du heute ein handelnder Gott bist. Jesus, danke dafür, dass dein Anliegen heute genauso groß ist mit uns wie vor 2000 Jahren. Danke dafür, dass du unsere Gebrochenheit siehst, dass du unser Erlösungsbedürftiges siehst, das, was in unserem Leben unvollständig ist, wo wir noch auf der Reise sind. Und Jesus, danke dafür, dass du trägst, danke dafür, dass du heilst, danke dafür, dass du versorgst. Danke Gott, dass du ein Gott bist, der den Weg frei gemacht hat zu dir selbst, das, was wir niemals hätten tun können, dass du den Weg gebahnt hast, dass wir dir begegnen können. Danke dafür, dass da Freiheit und ein Leben in Fülle für uns ist. Und Jesus, ich möchte dich darum bitten, dass dieser ganze Gottesdienst dazu dient, dass wir etwas von dieser Freiheit von dir erleben. Dass du uns dort hineinführst, was du für uns hast, so kampfvoll, wie das manchmal sein mag in unserem Leben, da wo in unserem Herz ein Kampf abgeht. Jesus, möchte ich bitten, dass du derjenige bist, der am Ende doch den Frieden gibt. Jesus, ist das, was du versprochen hast, dass du der Friedefürst bist, dass du derjenige bist, dass, wenn wir uns auf dich ausrichten, dass unser Leben friedvoll und Leben in Fülle sein wird. Jesus, wir erheben deinen Namen, wir wollen dich ehren, wir wollen dich an die oberste Stelle setzen, weil du Gott bist, weil du derjenige bist, der das Gute in Händen hält, weil du derjenige bist, der die Liebe selbst ist. Jesus, wir danken dir dafür. Wir danken dir dafür, dass du deine Liebe gezeigt hast, indem du dein Leben für uns gegeben hast. Jesus, alle Ehre gehört dir. Amen. Amen. Einen wunderschönen guten Morgen. So schön, dass ihr euch aufgemacht habt. Und alle, die hinten noch stehen, hier vorne in der ersten Reihe ist immer Platz, in der zweiten auch, in der dritten auch. Es gibt so Predigten, da denkt man vorher, ja, also da sollte man eigentlich nicht drüber nachdenken, weil es geht nie um Beliebtheit. Aber ganz ehrlich, auch Pastoren sind Menschen. Auch wir möchten geliebt werden. Und so, hinterher, so das Beliebtheitslevel wird auf jeden Fall nicht kleiner. Und dann gibt es so Predigten, wo du denkst so, mal gucken, wer hinterher noch mit dem Kaffee trinken will. Ich hab euch lieb, auch wenn ich euch gar nicht alle kenne. Aber manch einen von euch kenne ich und ich mag es, nach Nördlingen zu kommen. Übrigens für alle, die mich nicht kennen, ich bin Jürgen, ich bin eigentlich der Campuspastor in Aalen. Darf aber auch immer wieder hier in Nördlingen sein. Man könnte sagen, an den Geburtsstandort all dessen, was wir heute Gospelhaus nennen. So, von daher ist es gut, hier zu sein, bei euch zu sein und den Start in eine Predigtreihe machen zu dürfen. Die geht über 3 Sonntage und ich weiß nicht, ob du vorher wusstest, auf was du dich einlässt, aber spätestens als du diesen Titel gelesen hast, hast du gedacht, jetzt weiß ich es, worum es geht. Wir gucken zusammen Film. Nein, tun wir nicht. So, wer kennt Haus des Geldes, die Serie? Okay, also ungefähr so ein Viertel. Das andere Viertel, man kann diese Serie schauen, man muss sie nicht schauen. Das ist auch nicht der Aufruf dieser Predigtreihe. Aber wir haben gedacht, hey, wenn wir das als Titel nehmen, da weiß man sofort, worum es geht. Oder wir machen das Gospelhaus mal 3 Wochen zum Haus des Geldes. Wir sprechen drüber ganz ausdrücklich. Und wer sich entscheidet, zu Hause bleiben, bleibt zu Hause. Weil er sagt, das ist nicht mein Thema. Und wer sagt, weißt du was, auch das ist etwas, was mich irgendwie alltäglich angeht. Das ist gut, mal drüber nachzudenken, Impulse mitzunehmen. Der ist da und vielleicht hast du es heute Morgen schon gewusst, vielleicht auch nicht, dann Überraschung, heute bist du hier, es geht um Kohle, es geht um Geld, es geht um Finanzen, es geht um Reichtum, was uns alle nicht betrifft, weil wir alle sind nicht reich, aber vielleicht werden wir alle reich an Erkenntnis. Spannendes Thema in dieser Serie, da will ich gar nicht zu viel drauf eingehen, weil das einfach nur der Aufhänger war, ein netter Titel, aber das, was cool ist an dieser Serie, ist ein ganz schlauer Typ, man nennt ihn den Professor, und er sucht sich seine Bande zusammen und gemeinsam überfallen sie die Banknotendruckerei in Spanien, schließen sich, verbarrikadieren sich, nehmen ein paar Geiseln, was man nicht tun sollte, was wir auch nicht loben, aber es ist doch ein sehr kniffliger Plan und der ist irgendwie so faszinierend und es ist so viel Spannung da und du siehst bei all diesen Charakteren, siehst du, was ihre Motivation, ihre Triebfeder ist. Und bei allen geht es irgendwie ums Geld am Ende des Tages, was sie sich damit kaufen wollen, was sie endlich an Freiheit erleben wollen, denken, boah, wenn ich das alles hätte, dann wäre ich frei. Und dann gibt es diesen schlauen Professor im Hintergrund, der hat eigentlich noch ein paar andere Dinge im Kopf und der ist auch immer 3 Schritte voraus und deswegen ist das Ganze spannend, sich anzuschauen. aber darum soll es weniger gehen. Aber es soll um Geld gehen, weil Geld ist etwas, was uns alle angeht. Wir alle haben Tag für Tag damit zu tun. Wir alle bezahlen damit, wir alle planen damit. All das macht Leben irgendwie möglich. Wir sind drauf angewiesen. So, bevor ich so richtig in diese Predigt einsteige, möchte ich dir so einen kleinen Gefährdungshinweis mitgeben. Manchmal gibt es ja vor Filmen oder vor bestimmten Videospielen, da kommt so eine Sequenz, Achtung, dieser Film oder dieses Videospiel hat starke visuelle Effekte und es könnte zu epileptischen Anfällen führen oder sowas. Okay, wir haben keinen Einspieler und der führt auch nicht zu epileptischen Anfällen, aber diese Predigt könnte bei einigen Zuhörern zu einem inneren Widerstand und verschränkten Armen führen. Okay? Ich bereite euch langsam darauf vor, was kommt. Aber ich sage das und ich nehme euch mit in diese Predigt, in die mich herausfordert, die uns alle wahrscheinlich irgendwie herausfordern wird oder zumindest manch einen von uns, nicht weil wir es nötig hätten, also als Gospel aus nicht nötig hätten, aber weil jeder von uns es nötig hat. Manch einen von euch kenne ich auch nicht und ich weiß nicht, wo du stehst, ob du sagst, hey, ich bin so ein Jesus-Nachfolger, ich bin Christ und Kirche, das ist meins, oder ob du sagst, hey, ich bin einfach mal mitgekommen, jemand hat mich mitgeschleppt und dein Nachbar denkt sich gerade, Mist, warum dieses Thema? Aber dann lehne ich entspannt zurück, weil wir glauben an einen Jesus und dieser Jesus, da sprechen wir darüber, dass er so Herr unseres Lebens ist, so der Boss in unserem Leben und der hat manchmal so Anweisungen für uns, aber der hat manchmal so Dinge, die bohren sich so richtig tief ins Herz hinein. So, und da hat man so innere Kämpfe. So. Und wenn du kein Christ bist, lehn dich entspannt zurück, grinst deinen Nachbarn an und sag, have a lot of fun. Heute Morgen. Okay, das, was ich auch noch vorweg sagen möchte. Ich möchte, dass du weißt, dass ich weiß, dass ich nicht der Boss deines Lebens bin. Okay, auch das Gospelhaus ist nicht der Boss deines Lebens, auch nicht der Boss deiner Finanzen. Das bist du selber. Du entscheidest darüber. Und doch möchte ich heute Morgen all meine Überzeugungskraft einsetzen, um dich von etwas zu überzeugen, was ich glaube, was du unbedingt tun solltest. Was genau das ist, erfährst du am Ende der Predigt. So, und ich werde versuchen, all das, was ich habe, reinzulegen, um dich zu überzeugen, weil ich glaube, dass es das Richtige ist. Und ich glaube, dass manch einer von euch es spüren wird und merken wird, da ist was Wahres dran. Und ich will dem weiter nachspüren. Was genau das ist, da gehen wir jetzt Richtung Ende der Predigt hin, okay? So. Hattest du schon mal finanziellen Druck? Irgendwie, dass du gedacht hast, so, oh, die Rechnungen, die da kommen, da liegen noch 5 Stück zu Hause und ich weiß gerade nicht so richtig. Oder in diesem Moment, wo du denkst, so, boah, das wäre eigentlich schön, das und das noch zu haben. Die neue PlayStation, das iPhone 27 wäre gut zu haben. Oder meine alte Möhre, die ist schon 10 Jahre alt und ich brauche dringend ein neues Auto. Aber weißt du, der finanzielle Druck ist gerade zu groß. Das kann ich mir einfach nicht leisten. So, wir alle wissen um Inflation, wir alle, die Preise sind gestiegen, wir alle, das ist ein herausforderndes Thema. Und ich vermute, dass wahrscheinlich jeder von uns sagen würde, ich habe schon mal finanziellen Druck verspürt. Ich weiß, was das ist. Aber ich glaube, den finanziellen Druck, den viele von uns spüren, hat weniger damit zu tun, wie viel wir verdienen, sondern was wir bisher mit unserem Geld gemacht haben. Spannend, oder? Unser Denken ist ja immer, wenn ich nur mehr Geld hätte, dann würde das und das passieren, dann hätte ich weniger finanziellen Druck. Aber das Verrückte ist, wenn du drüber nachdenkst, die Hälfte der Weltbevölkerung oder mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung, wenn du denen erzählen würdest, was du an Finanzen zur Verfügung hast, was du verdienst, was du vielleicht sogar nur als Taschengeld kriegst, was du als BAföG kriegst, was du als Rente kriegst, dann würden die denken, krass, das wäre meine Lebenserfüllung, wenn ich das alles hätte. Ich hätte keinen finanziellen Druck mehr, oder? So, heute Morgen habe ich kurz ich zeige da an, weil Helmut da vorhin saß, und er sagte, ja, da haben gerade Leute angerufen und ich muss da hin, so im Mehrfamilienhaus und da kommt kein warmes Wasser mehr aus der Leitung. Oh, das ist ein Riesendrama, oder? Also wer will schon ein Wochenende ohne warmes Wasser leben? Für mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung ist warmes Wasser gar kein Thema, die wären dankbar für sauberes Wasser. Also das, was wir an finanziellen Druck erleben, ist für mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung überhaupt kein Thema. Spannend, oder? Also bei diesem Punkt von, wenn ich doch nur mehr Geld hätte, dann hätte ich keinen finanziellen Druck mehr. Dann wäre ich frei, wenn ich nur mehr von diesem oder jedem hätte. Und ich weiß nicht, wer kennt Minecraft? So ein Spiel. So, ich kenne es nur über meine Kinder natürlich. Und da, ich weiß, vielleicht gibt es auch in anderen Spielen oder so, aber du kannst ein Schwein reiten da drauf, okay? Und das funktioniert so, du kannst dich auf dieses Schwein setzen, hast eine Angel in der Hand und vorne hängt eine Möhre dran. Und dieses Schwein rennt immer dieser Möhre hinterher. Und damit kannst du es lenken, wo es hingehen soll. Und manchmal, denke ich, ist unser Leben auch so, das ist wie so, da gibt es noch mehr und wir laufen da hinterher. Da gibt es noch ein bisschen mehr Geld. Es gibt noch die nächste Gehaltserhöhung, es gibt noch den nächsten Posten, es könnte mir noch das neue iPhone kaufen, das neue Auto, ich könnte noch eine größere Wohnung haben, ich könnte all das haben. Und ich laufe immer dieser Möhre hinterher und merke nicht, dass, wenn ich gerade denke, dass ich da bin, sie genauso weit weg ist wie vorher auch. Oder? Und dann kommt dieser finanzielle Druck, wenn dann doch noch die Rechnung kommt. Oder wenn ich merke, das kann ich mir doch noch nicht leisten, aber vielleicht irgendwann ja mal. So, im Kontext der restlichen Welt mag das, was wir als finanziellen Druck empfinden, überhaupt keinen Sinn. Das fand ich schon mal spannend, so als Erkenntnis. Und wenn ich sagen würde, boah, hätte ich nur mehr Geld und du könntest deinem Geld mal zuhören, dann würde das Geld zu dir sagen, nee, es geht nicht darum, dass du mehr Geld hättest, sondern es geht darum, dass du mehr Selbstbeherrschung hättest. Hättest du nur mehr Selbstbeherrschung. Jürgen, hättest du mehr Selbstdisziplin, dann würdest du diesen finanziellen Druck gar nicht erleben. Finanzielle Freiheit kommt nicht durch mehr haben, sondern zu wissen, dass ich genug habe. Zu wissen, das, was ich habe, ist genug, es reicht aus, damit bin ich zufrieden. Und nicht, das könnte noch ein bisschen mehr sein. Und ich glaube, 95% von uns, die sich Sorgen um Geld machen, dass ich doch noch ein bisschen mehr haben könnte, haben nicht ein Problem mit Geld, Entschuldigung, wenn ich das so ausspreche, aber sondern haben ein Problem mit Selbstkontrolle. Ich habe ja so einen Teaser vorweggegeben, achte eure Arme, eure Inneres, so. Und da kommen ein paar Sätze heute Morgen, okay? Und ich nehme mich da voll mit rein. Das Ding mit der Selbstkontrolle, mit der Selbstdisziplin. Und spätestens an der Stelle überschneiden sich das Thema Finanzen und Glauben. So, Paulus merkt an einer Stelle im Galaterbrief an, merkt er an, so, was der Heilige Geist in uns eigentlich tut. Er spricht über die Frucht des Geistes. Und da heißt es in Galater 5, Vers 22, wenn dagegen der Heilige Geist unser Leben beherrscht, also wenn du es nicht mehr selber tust, sondern wenn der Heilige Geist es ist, wird er ganz andere Frucht, als das, was eigentlich aus deinem Leben rauskommen würde, in uns wachsen lassen. Und dann spricht er darüber, was passiert. Und da würde man im ersten Moment denken, ja, das sind die Dinge, die sollte mein Chef mehr tun, mein Ehepartner und meine Schwiegermutter. Okay, die bräuchten mehr davon. Aber er sagt, nein, in euer aller Leben will das der Heilige Geist hervorbringen. Und es ist wieder dem, was ihr eigentlich natürlicherweise macht. Aber sobald Gott in eurem Leben am Wirken ist, wird er auf Dinge hinweisen, wird euch zu Dingen anschubsen, dass eine Frucht entsteht in euch. Und dann heißt es weiter, was entstehen wird, nämlich Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Gott ist daran interessiert, dass in unserem Leben etwas an Selbstbeherrschung wächst und größer wird, dass etwas an Disziplin hervorkommt. Und ich weiß nicht, wer Disziplin mag. Da denke ich immer, das sind die Menschen mit karierten Hemden. Okay? Also die wissen, wann sie morgens aufstehen, was sie zu tun haben. Aber warum sollte Gott eigentlich etwas an Selbstbeherrschung in uns hervorbringen wollen? Ist er so eine Art kosmischer Spielverderber, der in unser Leben hineinregieren will, der irgendwie machtversessen ist, der unser Leben ruinieren möchte? Nee, Gott weiß das, was du auch weißt, nämlich niemand möchte von diesem ungebremsten Appetit beherrscht werden, oder? So, du reitest das Schwein mit der Angel und da vorne, da hängt immer noch, da ist noch Appetit auf mehr, da ist immer noch die nächste Möhre, die ich mir holen möchte. Und es kann dein Leben steuern und du denkst immer, da muss ich hinterher. Und du läufst, hast das immer im Fokus, anstatt dich auf das Eigentliche zu konzentrieren. Unser ungebremster Appetit nach mehr. Und jetzt leben wir ja in unserer westlichen Welt. Und wenn du unser System dir mal anschaust, dann beruht das darauf, wann kommen die schlechten Nachrichten? Wenn das Bruttoinlandsprodukt fällt. Oder wenn es nicht mehr wächst. Wir haben kein Wirtschaftswachstum mehr. Oh, Hilfe! Unser Wohlstand könnte zurückgehen. Oder das sind die Sorgen, das ist das, was projiziert wird. Und in dieser Welt leben wir und müssen da ja auch irgendwie mit zurechtkommen. Aber es zielt genau darauf, es könnte sein, dass dein Wohlstand, das, was du hast, nicht mehr sicher ist. Oder das, was morgen, dass es dir vielleicht nicht mehr ganz so gut geht. Wir leben in einer Generation, Menschen auf diesem Planeten ging es noch nie so gut wie uns heute. Finanziell, materiell, all das, was wir haben. Das warme Wasser aus der Wand. Oder? Noch nie ging es Menschen so gut, wie es uns heute ging. Und trotzdem denken wir mal, da ist noch mehr, da ist noch mehr. Ich brauche noch mehr. Noch komm, die nächste Gehaltserhöhung. Und ich sage nichts gegen die nächste Gehaltserhöhung, oder? Die ist manchmal auch richtig gut und angenehm. Aber die Frage ist, ist das, was das vor meiner Nase hängt, wo ich immer hinterherlaufe, dieses mehr und mehr? Und wir leben in dieser Welt, wo es darum geht, dass es ja immer noch das Bessere gibt, oder? Also wenn du 2 Jahre schon dein iPhone in der Tasche hattest, es kommt definitiv das neue Modell mit Dingen, die du unbedingt brauchst. Da geht noch mehr als WhatsApp und Telefonieren und Wecker stellen und Kalendereinträge. Da ist noch so viel mehr, was du unbedingt haben müsst. Es gibt noch etwas Neueres, es gibt noch etwas Schöneres, es gibt noch etwas Besseres. Lauf dem hinterher, lauf dem hinterher. Und wir tun das alle und wir alle stecken darin. Ich stecke da drin, so leicht mir selber diese Angel vorzuhalten und diesen unermesslichen Appetit nach mehr und mehr zu haben. Im Matthäus-Evangelium Kapitel 6 spricht Jesus eine ganze Menge über Geld. Das ist Teil der Bergpredigt. Und du kannst gerne mal zu Hause lesen, oder das ganze Matthäus Kapitel 6. Da spricht er sehr deutlich über Finanzen. Und das Faszinierende bei Jesus ist ohnehin, der spricht mehr über Finanzen, mehr als die Hälfte seiner Reden nimmt er das Thema Finanzen und Reichtum auf und spricht darüber, mehr als dass er über den Himmel spricht oder über Taufe oder dass er über Heilung spricht oder über Wunder. Er spricht über Finanzen. Ja, warum macht er das? Na, weil genau wie vor 2000 Jahren, heute ist das gleiche Thema, was tief in unserem Herzen ist. Finanzen berührt uns alle. Unser Reichtum, das Geld, was wir haben, berührt uns alle. Es ist das, was eine große Triebfeder ist, etwas, was uns Tag für Tag berührt, wo wir mit umzugehen haben. Und Jesus ist irgendwie so unterwegs und sagt, hey, weißt du, dieses Thema greife ich rauf. Und warum? Weil er sagt, mir geht's um mich, also um Jesus selbst und um dich. Mir geht's nicht an sich um dein Geld. Weißt du, Jesus war nicht jemand, der um Geld geworben hat, an keiner Stelle. Aber er greift dieses Thema so oft auf. Warum? Weil es das zentrale Thema der Menschen damals, also heute ist. Er nimmt es immer und immer wieder. So, in Matthäus 6 wird Jesus sehr ausdrücklich. Und dann kommt es zu diesem Vers. Und selbst wenn du kein Kirchgänger bist, dann magst du diesen Vers schon mal gehört haben. Der ist irgendwie so bekannt. Aber das Spannende an der Stelle ist, wenn du den nicht kennst, und vielleicht kannst du mal die zweite Folie sozusagen davon einblenden. Nein? Ah, egal. Alle Spannung weg. Lesen wir den erstmal. Komm. Jesus sagt, niemand kann 2 Herren dienen. Immer wird er den einen hassen und den anderen lieben oder dem einen treu ergeben sein und den anderen verabscheuen. Ihr könnt nicht gleichzeitig Gott und dienen. So, wenn wir jetzt nicht wüssten, dass der ganze Kontext Geld ist und wenn wir den Vers nicht schon mal irgendwo gehört hätten, dann lass mir überlegen, was würden wir denn da einsetzen? So, wenn du denkst, okay, Jesus, sag mal, und hey, ihr könnt nicht gleichzeitig Gott und dem Teufel dienen. Das geht nicht, oder? Du kannst nicht gleichzeitig das machen. Oder du kannst nicht Gott und dem Kaiser dienen. Oder du kannst nicht Gott und dir selbst dienen. Und was sagt Jesus? Du kannst nicht Gott und dem Geld dienen. Du kannst nicht dem Mammon dienen. Mammon ist letztlich ein aramäisches Wort für Reichtum und besetzt. Er sagt, hey, du kannst nicht beides als erste Priorität in deinem Leben haben. Es geht nur entweder oder. Also Jesus sah Geld als den Hauptkonkurrenten um unser Herz. Er sagt, weißt du, entweder Gott oder Geld. Entweder oder das eine oder das andere. Wenn es um dein Herz geht, das, worauf es Jesus ankommt, sagt er, hey, weißt du, du kannst nur noch einer dieser beiden Dinge streben, da das, wo dein Leben drauf fokussiert ist. Und er stellt sozusagen die Frage an dich und mich, hast du Geld oder hat Geld dich? Bist du derjenige, der entscheidet, wo was hingeht oder sagt dir am Ende das Geld, wo du lang zu gehen hast in deinem Leben? Und vielleicht sagst du, ja, weißt du was, hat Geld mich oder habe ich Geld, ist für mich gar nicht die Frage. In der Situation bin ich gar nicht. Meine Taschen sind leer. Weißt du, ich bin ein armer Schüler. Ich bin ein armer Student, ich bin ein armer Rentner. Ich bin jemand, der nicht ganz oben bei Zeiss irgendeinen Posten hat. Das ist gar nicht mein Problem. Weißt du, wenn Reichtum ein Test ist, wo ist die Station zum Anstellen, um sich für diesen Test anzumelden? Ich bin dabei. Oder? Wenn Reichtum so viel Stress erzeugt bei Menschen, so, hey, ich will mal sehen, wie ich mit diesem Stress umgehe. Kann ich mich dafür melden? Ich wäre dabei. Oder? Da ist diese kleine Reaktion in uns, oder? So, also wirklich reich. Ja, okay, also so die andere Weltbevölkerung, aber die ist ja weit weg. Aber komm, also wirklich reich. Spricht Jesus zu den ganz, ganz Reichen? Also ich meine, wir können schon denken, es ist 2000 Jahre her, die hatten auch kein fließend Wasser aus den Wänden. Oder? Zu wem spricht Jesus? Spricht er vielleicht zu den Menschen, die nachmittags von der Arbeit nach Hause kommen, laufen zu ihrer Tür und schon den Schlüssel raus und dann liegen da drei Päckchen und die haben so einen Umschlag drum, also so ein Klebeband, da steht Amazon Prime drauf und denkst so, wow, es ist Weihnachten! Für sie werden sie, ach, die Pakete sind für mich, steht mein Name drauf. Krass. Habe ich was bestellt? Und machst auf und denkst, ah, das war's. Irgend so ein neues Techniktool, was ich unbedingt brauchte. Oder spricht Jesus zu Leuten, die durchs Einkaufszentrum laufen und wenn du ihm begegnest und du wirst sie fragen, und was brauchst du? Warum bist du hier? Was kaufst du? Das weiß ich noch nicht so genau. Aber wenn ich sehe, dann weiß ich's. Das hat mir schon immer gefehlt. Könnte es sein, dass Jesus zu solchen Leuten spricht? So, die Aussagen Jesu sind 2000 Jahre alt, aber sie sind genauso aktuell damals wie heute. Sie treffen genauso unser Leben hinein. Sie sind genauso an uns adressiert wie zu den Menschen zur damaligen Zeit. Wir alle stehen in dieser Gefahr, nach etwas zu streben, nach diesem mehr und mehr, nach diesem unersättlichen Appetit. Da muss es noch mehr geben. Wenn ich das nächste habe, dann habe ich es. Und die Sachen an sich sind nicht böse. Weil die Sachen an sich zu besitzen, ist nicht das Schlimme. Sondern Jesus sagt, hey, wenn dein Leben darauf ausgerichtet ist, danach zu streben, wirst du nie an den Punkt kommen, dass du sagst, jetzt ist genug. Sondern du wirst immer dem hinterherlaufen. Da gibt es noch das Nächste, da gibt es noch das Nächste und ich brauche das Geld, um mir das zu erfüllen oder ich muss noch genug Geld auf meinem Konto haben, um mich sicher zu fühlen. Wenn ich das erreicht habe, wenn ich mein Eigenheim habe, dann ist das Glück vollkommen. Dann habe ich keine größeren Wünsche mehr. Jetzt ist das Eigenheim null schlimm. Es ist schön, wenn du eins hast. Herzlichen Glückwunsch. Aber wenn das Lebensziel ist, wo du hinterherläufst, das Eigenheim, das Auto, das nächste Handy, was auch immer, dann wirst du den Rest deines Lebens da hinterherlaufen. Und die Frage ist, möchtest du das? Möchtest du getrieben sein von dem, was da vor dir hängt und zu wissen, ich komme am Ende niemals an? Auch die nächsten 100 Euro oder die nächsten 1.000 Euro oder die nächsten 10.000 Euro werden dich nicht zu dem Punkt kommen. Und weißt du, das Verrückte ist, hier sitzt die junge Generation, deswegen gucke ich dahin. Nicht mal die nächste Taschengelderhöhung ist es. Und auch nicht nach der Ausbildung endlich den Job, wo ich vernünftig bezahlt werde. Und auch nicht die nächste Gehaltserhöhung. Es ist immer das Hinterlaufen. All das ist nicht schlimm. All das ist schön, all das gehört zum Leben dazu. Und mit all dem kann man gute Dinge tun. Aber die Frage ist, laufe ich dem hinterher? Strebe ich genau danach? Es ist das, was vor meiner Nase hängt. So. Ein kleiner Aufreger für dich. Jetzt könnte es sein, also wenn du kein Christ bist, dann darfst du in diesem Moment wieder rüberschauen zu deinem Nachbarn und sagen, mal gucken, wie der gerade reagiert. Ihn so leicht anpieksen. So, wenn du Christ bist, könnte es sein, dass sich die nächsten Worte sehr herausfordern. Und dass so Worte sind, wo du denkst, oh, ich verschränke mal nicht nur meine Arme, sondern meine Beine, alles in mir verschränke ich dir gegenüber, Jürgen. Vielleicht. Aber vielleicht ist das ja auch schon ein erster guter Hinweis, was in uns da am Brodeln ist. Denk mal darüber nach, wie viel einfacher es für dich ist, Jesus deine Sünden anzuvertrauen. Du sagst, boah, Jesus, weißt du, gestern, das ist mir echt nicht gelungen, wie ich über jemanden gedacht habe, was ich gesagt habe, was ich gemacht habe. Jesus, es tut mir leid, bitte nimm meine Schuld, bitte vergib mir das. Und ich nehme Vergebung für mich an, Halleluja, Amen. Oder? Haben wir schon mal gebetet? Und ja, ist vergeben. Aber war das, also war es richtig schwer, das zu tun? Oder unsere Sorgen, die wir haben. Jesus, du weißt darum, die nächste Prüfung, die ich habe und ich habe wenig gelernt und Jesus, könntest du das bitte machen? Und ich bin irgendwie selber auch am Ende und ich vertraue dir den an und leg dir das in die Hände und du weißt auch alles. Und Jesus, ich gebe dir das. Hey, ist das schwer? Ist nicht so schwer, oder? Eigentlich ist es nicht so schwer, wenn wir ehrlich sind. Es geht uns relativ leicht. Ja, manchmal mit mehr und weniger Kämpfe. Manchmal hat es auch mit Stolz zu tun und so. Aber
Aber so richtig schwer ist es nicht. Und unser Versagen vor Gott zu legen, unsere Sorgen, unseren Kummer oder wir haben sogar unsere ganze Ewigkeit, manch einer von uns, unsere ganze Ewigkeit in Gottes Hände gelegt. Dass wir gesagt haben, dieses Gebet so oder ähnlich, haben es wahrscheinlich viele gesprochen. Jesus, ich will nicht in die Hölle, lass mich in den Himmel. Ich will bei dir sein, da wo all das Gute ist. Bitte gib mir all meine Schuld, Jesus, komm in mein Leben. Amen. Ich bin jetzt ein Kind Gottes, ich bin frei und gerecht, mir wurde alles vergeben. Amen. Hey, das wichtigste Gebet, was, ich will mich da gar nicht so sehr drüber lustig machen, aber das wichtigste Gebet in deinem Leben, was du sprechen kannst, Jesus dein Leben anzuvertrauen und für Zeit und Ewigkeit gerettet zu sein. Aber wie schwer ist uns das gefallen? Wie schwer ist das im Vergleich zu dem, was wir Gott auch anvertrauen können? Und es ist fast so, als wird Jesus sagen, hey, komm schon, kein Herumalbern. Erzähl mir nichts von deinen Gefühlen, von deinen Gedanken. Hey, mal so richtig Butter bei die Fische. Sag mir nicht, wie sehr du mich liebst, zeig es mir. Okay, das hat Jesus so nicht gesagt, das hat jemand anders gesagt, aber egal. Ihr merkt, worauf ich hinaus möchte. Jesus hat nie um Geld gebeten. An keiner Stelle, wo du das liest, er ist nicht mit seinen Jüngern umhergezogen und hat gesagt, hey, komm, lass mal große Spendenaktionen machen und dann sammeln wir noch zusammen. Und hat er nie gemacht. Und trotzdem hat er so viel über Geld gesprochen. Er hatte es nicht nötig. Er hatte es weder nötig, noch war es sein Ansinnen, Geld zu sammeln. Und er spricht doch so viel darüber. Warum? Weil es ihm um ihn selbst und um dein Herz geht, um mein Herz geht. Das, was er gewinnen will, wo er sagt, hey, darum geht es mir am Ende. Deswegen ist es mir so ein Anliegen. Und Jesus ist knallhart in den Aussagen. Das, was er sagt, wo du rauslesen kannst, wenn Jesus keinen Zugang zu deinem Besitz hat, wenn du ihm den nicht gegeben hast, dann hat Jesus keinen Zugang zu dir. Alle sind so ruhig. Amen. Nochmal, wenn du Jesus keinen Zugang gegeben hast zu dem, was du besitzt, hat Jesus keinen Zugang zu dir. Steile These, weiß ich, aber ich glaube, sie stimmt. Wenn Jesus sagt, du kannst Gott oder dem Mammon dienen, du kannst Gott oder Geld dienen und Gott hat keinen Zugang zu dem, was du besitzt, dann ist klar, was bei dir eine Priorität hat. Das ist das, was Jesus sehr deutlich adressiert. Und vielleicht nimmst du diese Spannung gerade wahr, die sich in dir vielleicht auch aufbauen mag. So, und ich weiß, manch einer lebt das so. Ich kenne nichts von eurem Kassierer, der hat mir gar nichts verraten, überhaupt nichts, also wirklich nicht. Aber ich weiß, was in meinem Leben abgeht, welche Kämpfe da sind, welche Spannungen manchmal da sind und denkst so, boah, echt? Oh, aber Jesus, ich brauche doch auch. Und Jürgen, wer ist Herr in deinem Leben? Geld oder Gott? Du kannst dich entscheiden. Du kannst den schlechteren Herrn wählen oder du kannst mich wählen. Und du merkst, da ist so eine innere Spannung in dir drin. Das fühlt man richtig. So, einerseits baut Jesus hier ein ganz starkes Entweder-Oder auf. Und jetzt könnte man ja fragen, ja, wie soll ich das machen? Soll ich jetzt unter der Brücke schlafen und gar nichts mehr besitzen, meine Kreditkarte weggeben, mein Konto, keine Ahnung, anzünden, all das Geld, was ich habe, soll ich das alles in die Luft pulvern? Wie jetzt? Ich lebe ja in diesem. Und wenn du dann Matthäus 6 weiter liest, dann wird deutlich, was Jesus meint und wie er das verstanden haben möchte und wie das auch ganz praktisch umgesetzt werden kann. Ganz praktisch, wie es passieren kann, dass diesen Appetit auf mehr, dieses ich brauche noch mehr, wie du das umwandeln kannst in Reich Gottes zuerst. Matthäus 6, Vers 33 sagt Jesus, und da geht es immer noch um diesen ganzen Kontext von Finanzen und Reichtum, da sagt er, trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Der Schlüssel, um das Streben nach immer mehr aus dem Fahrersitz seines Lebens rauszukatapultieren, rauszuschmeißen, ist nicht irgendwie ein bisschen dran rumzudoktern, mal leicht ins Lenkrad zu greifen, sondern zu sagen, ich setze jemand anderes, ein anderes Thema an die erste Stelle. Es geht um einen Prioritätenwechsel. Jesus sagt, hey, wenn du frei sein möchtest, wenn du eine Selbstbeherrschung haben möchtest über deine Finanzen in diesem ganzen Thema, dann nimm einen Prioritätenwechsel vor. Ich möchte, dass du zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit lebst. So, die Gerechtigkeit, die dort benannt ist, das ist nicht irgendein frommes, komisch, religiöses Wort, sondern die Gerechtigkeit in Person war Jesus selbst. Und wenn du die Evangelien durchliest, dann kannst du etwas lesen über, was es bedeutet, diese Gerechtigkeit zu suchen, danach zu streben, was Jesus getan hat. Er hat sein Leben gegeben als Lösegeld für viele. Er ist derjenige, der gezeigt hat, was es heißt, den unteren Weg zu gehen, sein Leben zu geben für andere Menschen, den anderen höher zu achten, höher zu heben. In einem Reich zu leben mit anderen Werten, die konträr sind zu dem, was wir heute an so vielen Stellen erleben. Da geht es um seine Gerechtigkeit. Und an einer Stelle, in einer Szenerie wird das sehr ausdrücklich beschrieben in den Evangelien. Jesus ist unterwegs mit seinen Jüngern und ist so kurz vor seiner Kreuzigung. Sie sind unterwegs und wie immer, da sind Menschenmassen ohne Ende und sie himmeln Jesus an. Und die Jünger spüren schon, hey, der spricht davon, von einem Königreich, etwas, was er aufrichten wird, er ist der Messias. Und im ganzen Denken war drin, hey, wir sind besetzt durch die Römer und wir wollen Freiheit. Wir brauchen einen neuen König, der sich dagegen auflehnt, der sich dagegen aufstellt und uns Freiheit holt. Und in diesem Denken sind die unterwegs. Und ganz ehrlich, wenn du mit Jesus in dieser Crew unterwegs gewesen wärst, da ist ein Typ, der tut Wunder, der ist so richtig krass drauf und denkst so, der wird bald zum König gekrönt werden. Und Alter, ich sitze in der ersten Reihe mit dabei. Ich gehöre zu seinem engsten Kreis. Wie cool ist das? Und dann sind die Menschenmassen und die laufen da alle rum und ziehen Jesus hinterher auf dem Weg nach Jerusalem. Und dann hört Jesus, wie die Jünger hinter ihm, die diskutieren miteinander. Andreas und Petrus und Johannes, und die sprechen darüber, okay, Jesus ist der Erste, aber hey, wer von uns ist der Zweite? Wer ist ganz nah dran an Jesus? Wer ist der Nächste? Wer ist der Größte in diesem Reich? Wer ist der Wichtigste? So nach Jesus. Und Jesus hört das und kriegt das mit und er dreht sich um und sagt, hey, Johannes, Petrus, Andreas, kommt mal her. Und schick mal die anderen Leute weg. Wir machen so eine Mini-Konferenz für uns 12-mal, okay? Lass mal miteinander sprechen, was die Sache ist. Wisst ihr, in meinem Reich funktioniert das nicht so. In meinem Reich läuft es anders ab. Da geht es nicht darum, wer der Größte ist, sondern es geht darum, wer den anderen dient. Hey, ihr wisst, wie das in den Reichen dieser Welt läuft, in den Königreichen, oder? Und Petrus und Andreas, ja, natürlich. Also wer oben ist, wer die Ressourcen hat, der kriegt hinterher noch mehr Ressourcen. Wer die Macht hat, hat hinterher noch mehr Macht. Natürlich. Deswegen wollen wir ja oben mit dabei sein. Oben auf der Pyramide. Nicht irgendwo unten, nicht das Fußvolk. Aber wir wollen oben mit dabei sein. Wir wollen in deiner Nähe sein. Warum? Weil der Glanz fällt auf uns ab. All das, was ein Königreich verspricht. Ja, ja, aber in meinem Königreich ist es anders. Wollen wir mit dabei sein? Ja, ja, ja. Und ich glaube, die haben immer noch nicht verstanden, worum es geht. Das wird nämlich deutlich in der nächsten Szenerie. Sie gehen weiter und wollen gemeinsam das Passamal feiern. Und es ist das Letzte. Es ist kurz vor der Kreuzigung. Und sie wollen dieses Fest gemeinsam feiern, wo es um Befreiung geht. Und sie haben ihren Saal, das Essen kommt, riecht wahrscheinlich schon irgendwie. Und dann denken sie, oh, wo ist Jesus? Ah, da hinten im Nebenraum. Was macht denn der da? Hä? Der lädt sich ein Handtuch um und eine Schüssel mit Wasser und jetzt kommt er auf uns zu. Und bei allen macht es, wir haben niemanden dafür bestimmt, uns die Füße zu waschen. Hey, wir alle sind durch Straßenstaub gelaufen, wir alle haben keine Ahnung was an den Füßen, echt eklig. Und eigentlich ist der Haussklave dafür da, das als erstes zu tun. Der Unterste, der hätte die Füße gewaschen. Der Unterste ist derjenige, der den anderen die Füße wäscht. Und jetzt kommt Jesus, aber das ist doch unser Meister. Hey, das geht nicht. Jesus, lass das. Jetzt mache ich's. Ich mach das. Komm, gib mir die Schüssel. Und Jesus sagt, nein, Petrus, setz dich hin. Psst. Und Jesus kniet sich nieder. Und ich stelle es mir so vor, es muss Totenstille gewesen sein. Totenstille, das, was Jesus ihnen doch kurz zuvor gesagt hat. Der Größte sein will, wird der Diener aller. Jesus macht sich so gering, er wäscht ihnen die Füße. Und weißt du, von 12 Leuten die Füße zu waschen, ich will es jetzt nicht praktisch ausprobieren, um die Zeit mal zu messen, aber das dauert. Kannst du dir vorstellen, was in den Köpfen der Jünger abgegangen ist? Jesus kniet vor ihnen und wäscht ihnen die Füße. Den Dreck von den Füßen, den Straßenstaub, den Kot, da wo du einen Tag lang durchgelaufen bist. Der Herr und Meister, derjenige, der doch dein König ist, der wäscht dir die Füße. Und am Ende sagt Jesus, ihr nennt mich Herr und Meister und das ist richtig, das bin ich. Aber ein Diener ist nie größer als sein Meister. Tut so, wie ich es getan habe. In meinem Reich, wenn du in mein Reich hineinkommst, mit den Werten meines Reiches lebst, dann ist es das, wie du der Größte sein kannst. Der Größte ist derjenige, der sich zum Diener aller macht. Und kurz danach erleben sie, wie ihr König sie ans Kreuz schlagen lässt und zum Lösegeld für alle wird, wie er sein Leben gibt für seine Untertanen. Hey, das Reich Gottes funktioniert genau andersherum. Wenn du der Größte sein möchtest, bist du zum Diener aller. Und dahin lädt Jesus sie ein, seine Jünger. Kommt hinein in mein Reich. Jetzt magst du sagen, ja, aber ich habe doch Rechnung zu bezahlen. Meine Kinder wollen studieren gehen. Da sind doch diese Dinge. Ja, weißt du, was Jesus sagt in Matthäus 6, 33, wo er sagt, trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit. Und dann sagt er, und dies alles wird euch hinzugefügt werden. Er sagt nicht, verzichte auf alles und dann ist alles weg und schlaf unter der Brücke. Er sagt, nein, nein, trachte zuerst nach dem Reich Gottes. Und dann wird dir alles andere hinzugetan werden. Dann bin ich dein Versorger. Wenn du mich an die erste Stelle setzt und mein Reich, dann bin ich dein Versorger. Dann komme ich dafür auf, auch im 21. Jahrhundert, das, was du heute hier brauchst. Darum kümmere ich mich. Es geht also um einen Prioritätenwechsel. So ein normales Leben, und ob Christ oder nicht Christ, sieht normalerweise so aus. Wir bekommen unser Geld und wir leben davon. Das, was wir brauchen. Und am Ende des Monats schauen wir nochmal, können wir noch 50 Euro, 5 Euro, 500 Euro zurücklegen. Je nachdem, in welchen Größenkategorien wir so unterwegs sind. So, wir leben davon, wir sparen und dann gucken wir, hey, was können wir noch geben, was ist noch über? So, die Hilfsorganisation hat wieder ihr Schreiben geschickt oder die Kirche hat gebettelt oder was auch immer. Und wir geben. Und Jesus sagt, mach einen Wechsel. Mach einen Wechsel, wenn du nicht mehr der Möhre hinterherlaufen willst, sondern wenn du mein Reich an die erste Stelle setzen möchtest, wenn du zuerst nach dem Reich Gottes trachten willst, dann nimm einen Wechsel vor. Gib zuerst, spare und dann lebe vom Rest. Warum? Weil du auf einmal etwas anderes an die erste Stelle setzt und du rennst nicht mehr der Möhre hinterher, ob ich wohl genug hätte. Diesen unersättlichen Appetit. Weg von dieser Ich-Perspektive hin zum Reich Gottes. Weißt du, ich glaube, wenn die Jünger das an der Stelle verstanden haben und wenn Jesus der ist, der sagt, der ist, dann ist das Beste, was ich tun kann. Allein um eine finanzielle Freiheit in meinem Leben zu erleben und zu sagen, weißt du, da kommt etwas an Selbstbeherrschung hinein und ich bin nicht mehr getrieben von mehr und mehr und mehr, sondern ich setze da ein Stopp rein, dann ist es das, was er dir verheißt. Nimm einen Prioritätenwechsel vor. Gib zuerst, dann spare und dann lebe vom Rest, weil du dann weißt, dass du genug hast. Und er kümmert sich um den Rest. Auf einmal stellst du etwas über dich. Es geht nicht mehr um deine Prioritäten, sondern um seine Prioritäten. Ich glaube, dass das etwas ist, was unglaublich messbar ist. Und ich glaube, dass Jesus das auch so konkret macht, genau an der Stelle, weil es messbar ist, weil es etwas in uns zutiefst auslöst, weil wir wissen, da entsteht was an innerem Kampf, diese innere Spannung, die da ist. Und Jesus adressiert es und sagt, hey, guck mal, an der Stelle kannst du zeigen, ob du mir vertraust oder nicht, wer Herr über deinem Leben ist. Und weißt du, das ist ja die Frage, hat Geld dich oder hast du Geld? Bist du derjenige, der sagt, weißt du, hier, dahin gehst du. Geld, geh dahin. Geld, geh dahin. Geld oder Geld, du bestimmst nicht. Du bist nicht mein Boss. Jürgen ist nicht mein Boss. Du gehst dahin. Ich bestimme dir, wohin du gehst. Nicht du hängst vor meiner Nase und bestimmst, wo ich langlaufe. Dieses Spielchen haben wir lang genug gespielt. Dieses Spiel ändern wir. Und ich glaube, dass es zu einer Schlüsselgewohnheit in deinem Leben werden kann. Wenn du diesen Prioritätenwechsel vornimmst, wird das eine Auswirkung auf alle deine Lebensbereiche haben. Es wird eine Auswirkung auf deinen Glauben haben, mehr als manch ein anderes salbungsvolles Gebet. Wenn du sagst, an der Stelle greife ich das an und ich höre auf die Worte Gottes. Ich höre auf das, was Jesus so klar und so deutlich sagt. Ja, das ist ein innerer Kampf, verspreche ich dir. Wenn nicht, dann musst du vielleicht nochmal in andere Dimensionen gehen. Es wird ein Kampf sein, aber Jesus sagt, du kannst nur Gott oder Geld, nicht beides zusammen. Du kannst nur eine Priorität haben. Das ist wie der ultimative Test unserer Hingabe an Gott. An ihm kannst du die Bereitschaft messen, ob du Gott oder dich im Bereich deines Geldes und Besitzes an der ersten Stelle hast. So, falls du Nachfolger Jesu bist, ich habe ja zu Anfang gesagt, ich will dich heute herausfordern, etwas zu tun, was ich glaube, was das Beste ist, was du tun kannst, auch wenn es in dir innere Kämpfe auslöst. So, wenn du Jesus Nachfolger bist, dann ist es schon fast eine Verpflichtung, aber ich bin ja nicht dein Boss. Okay? Eine Herausforderung für die nächsten 3 Monate. So, wir haben jetzt, glaube ich, gerade fast Mitte März und für die meisten, die nicht gerade verbeamtet sind, wir wahrscheinlich Ende des Monats kommt das Geld auf dein Konto. Und ich möchte dich herausfordern, für die nächsten 3 Monate, also 3-mal sozusagen, das Gleiche zu tun. Dir zu überlegen, was ist das, was ich bekomme? Und davon einen Prozentsatz zu nehmen, den du weggeben willst. Und nicht einen Prozentsatz, wo du am Ende des Monats gar nicht merkst, dass du ihn weggegeben hast. Also nicht so 0,25%, sondern wo du merkst so, okay, über so einen Prozentsatz spreche ich. Wir wissen alle, was wir meinen. Der kann bei uns sehr unterschiedlich sein. Aber nimm so einen Prozentsatz, den du wirklich fühlen kannst. Und egal, ob es dein Taschengeld ist, egal, ob es dein BAföG ist, egal, ob es deine Rente ist, egal, ob es dein Gehalt ist, Provision, was auch immer. Okay, nimm einen Prozentsatz davon und entscheide dich, das wegzugeben. So, wohin solltest du das geben? Ich glaube an 2 Organisationen oder 2 Dinge. Das eine ist etwas, wofür du dankbar bist. Und das ist auch unter anderem ein Grund, warum ich glaube, dass du in deine Kirche geben solltest. Wenn du deine Kirche liebst und du dankbar für das bist, was sie tut, dann gib in diese Kirche. Übrigens, wenn deine Kinder in irgendeine Kirche gehen, die nicht Gospelhaus heißt, und du bist dankbar dafür, dass sie dort ein Zuhause gefunden haben, gib dahin, weil du bist dankbar dafür. Okay? Es gibt auch andere Dinge, für die wir dankbar sind, wo es gut ist, da zu investieren. Und dann such dir eine Organisation oder eine Sache, die dein Herz bricht. Es gibt so viele Dinge auf diesem Planeten, die so ungerecht sind und wo die Gerechtigkeit Gottes hingehört. Und wo sich Organisationen, wo sich Menschen investieren und Gerechtigkeit bringen. Wo Menschen Leben bekommen, ob es die Brunnen sind, ob es die Waisenkinder sind, was auch immer. Such dir etwas, was außerhalb von Kirche ist. Etwas, was dein Herz bricht. Und nimm diese beiden Organisationen, entscheide dich vorher dafür und gib dahin. Und dann, das Wichtigste, nee, nicht das Wichtigste, gehört alles 3 zusammen. Gib zuerst. Nicht am Ende des Monats, also ja, wann am Ende des Monats dein Geld kommt, aber nicht so am 25. und du weißt, am 30. kommt die Kohle, sondern wenn die Kohle kommt, das Erste, was du tust, gib. Das, was du dir überlegt hast, am Prozentsatz, wohin du gibst, und dann gib zuerst. Damit setzt du eine sichtbare Priorität und sagst, weißt du was, Gott, ich will dir vertrauen. Ich will zuerst nach deinem Reich trachten, nicht nach den anderen Dingen, nicht nach meinen Dingen, sondern du zuerst. Das grübelt in euren Köpfen. Paulus malt dieses Bild noch mal ein bisschen weiter. Das, was Jesus eigentlich gesagt hat. In 1. Timotheus gibt er seinem Schüler, und der es dann an die Gemeinde weitergeben soll, gibt er ein paar Verse mit. In 1. Timotheus 6, da heißt es ab Vers 17, sag allen, und das ist mit ein Grund, warum ich sage, boah, ich will heute, manchmal ist man selber herausgefordert, habe ich euch zu Anfang gesagt, bestimmte Themen zu predigen, okay? Weil ja immer mitschwingt, ja Jürgen, komm, du profitierst am Ende ja selber davon. Nein, tue ich nicht. Und mir ist ein tatsächliches Anliegen, dass du an dieser Stelle etwas an Durchbruch erlebst, wenn es dein Thema ist, okay? Und sagen, weißt du, ich möchte etwas zu meiner Priorität machen, das Reich Gottes. Aber das hat mich so ermutigt, zu sagen, weißt du was, lass uns ruhig die Worte Jesu so klar, wie sie waren, genauso klar darüber sprechen. Und Paulus führt das ein bisschen aus, malt das ein bisschen auf. Und er sagt in 1. Timotheus 6, sag allen, die in dieser gegenwärtigen Welt reich sind, sie sollen nicht stolz sein und nicht auf ihr Geld vertrauen, das bald vergehen wird. Stattdessen sollen sie ihr Vertrauen auf den lebendigen Gott setzen, der uns alles reichlich gibt, was wir brauchen, damit wir uns daran freuen und es genießen können. Fordere sie auf, ihr Geld zu nutzen, um Gutes zu tun. Sie sollen reich an guten Taten sein, die Bedürftigen großzügig unterstützen und immer bereit sein, mit anderen zu teilen, was Gott ihnen gegeben hat. Auf diese Weise legen sie mit ihrem Besitz ein gutes Fundament für die Zukunft, um das wahre Leben zu ergreifen. Wie krass ist das, was Paulus da deutlich macht? Nicht nur im Hier und Jetzt, was wir damit tun, sondern sagen, hey, das wahre Leben ist außerhalb von, ich brauche das Nächste, ich brauche das Nächste. Das wahre Leben ist etwas anderes. Dieses Leben in Fülle, wo Jesus von spricht. So, der zweite Teil dieser Herausforderung, die ich dir noch mitgeben möchte, und der ist genauso wichtig wie der erste Teil. Wenn du etwas über dich selbst lernen möchtest, so, und das wünsche ich dir, ist, dass in diesem Moment etwas aufgeht in deinem Herzen und etwas Verständnis über die Liebe Gottes für dein Leben da ist. Und ich wünsche, dass wenn du in diesem Prozess bist und denkst, so über diese Prozente nachdenkst und vielleicht wenn du in dem Moment bist, wo du auf Absenden klickst oder vielleicht jemandem das Bar gibst, wie auch immer, dass du in diesem Moment mal auf diese innere Spannung achtest. Diese Spannung, die vielleicht jetzt schon die ganze Zeit in dir brodelt. Okay, dieses Zwiegespräch, was du mit dir und eigentlich auch mit mir führst und sagst, ja, Jürgen, aber. Drück da mal auf Pause und dann hör mal genau hin. Was sind die Argumente, die du dir selber gibst, es nicht zu tun? Ich kenne die gut. Ja, aber hör mal genau hin. Was ist das? Und du wirst merken, da ist ein innerer Kampf in dir. Und ich glaube, das ist eine geistliche Dimension. Es ist ein innerer Kampf von, wen suche ich zuerst? Das Reich Gottes oder suche ich mein Reich? Und dann hör doch mal hin. Hey, was ist das eigentlich, was mich treibt? Und ich glaube, das ist etwas, was du nicht mir schuldest, diesen Moment, sondern das ist etwas, was du dir selber schuldest. Hinzuhören, was ist das eigentlich, was mich da so sehr treibt? Und dann, gib trotzdem. Gib trotzdem, für 3 Monate. So eine kleine Herausforderung, das ist ja nicht für den Rest deines Lebens. So 3 Monate. Und ich glaube, dass es in dir etwas verändern wird. Ich glaube, dass in deinem Leben ein Switch passiert, dieser Möhre hinterherzulaufen. Diesem, ich brauche noch mehr, weil du etwas anderes zu deiner Priorität setzt. Und ich glaube an dieses Versprechen, was Jesus gibt, dass uns alles andere uns hinzugetan wird. All das, was wir brauchen, was wir nötig haben, dass er sich darum kümmert. Und es wird sich zeigen, wer ist Herr in deinem Leben. Tatsächlich habe ich darüber nachgedacht, so in der Vorbereitung, ob ich nicht meinen Kindern, die sind 7 und 9, ob ich denen nicht dieses Prinzip, diese Lebensgewohnheit, so eine Schlüsselgewohnheit für dein ganzes Leben, ob ich sie nicht mitgebe. So mit, komm, ich erhöhe euer Taschengeld, das ist der erste Moment von, war ja gut, sie brauchen Anreiz. Und sagen, weißt du was, obwohl ihr noch so klein seid, weil es geht nicht um den Betrag als solchen, sondern es geht darum, eine Gewohnheit zu etablieren, die dein Leben auf den Kopf stellt. Wirklich. Und sagen, weißt du was, überlege als erstes, wohin willst du geben? Was ist das, wo du Gottes Reich suchst? Mit anderen Worten, das muss man dir noch nicht alles erklären, aber wohin gibst du, wo kannst du die Welt von einem Menschen verändern? Welches Patenkind möchtest du unterstützen? Wo möchtest du irgendjemandem den Lolli kaufen? Wo möchtest du für irgendjemand etwas Gutes tun? Was möchtest du auf dein Bankkonto packen? Und wovon kaufst du dir deine nächsten Sammelkarten? Okay? Weil je früher du anfängst, nach diesem Prinzip zu leben, nach dieser Gewohnheit zu leben, umso einfacher wird es werden. Weißt du, von 10 Euro 3 Euro wegzugeben, ist viel einfacher, als wenn du denkst, wenn ich später 1.000 Euro verdiene oder 10.000 Euro verdiene, dann kann ich es ja machen. Nee, die Wahrheit ist, je kleiner du anfängst, umso leichter wird es dir später in deinem Leben fallen. Und warum tue ich das? Nicht damit die Kirche das Geld meiner Kinder kriegt, sondern ich möchte, dass sie frei sind. Frei von diesem Getriebensein, immer hinterher zu laufen, da ist noch mehr. Und dieser ungestillte Appetit, und ich möchte, dass sie erleben, Gott ist mein Versorger. Und das ist das, was ich mir für dich genauso wünsche. Und ich glaube, dass uns das auch in die Lage versetzt, mit gutem Gewissen zu beten. Und zu sagen, Jesus, du siehst mein Leben, wo ich gerade bin. Weißt du, ich habe als erstes dein Reich gesucht. Ich habe in deine Kirche investiert. Ich habe in die Projekte, in die Menschen, die du mir aufs Herz gelegt hast, habe ich investiert. Dahin habe ich gegeben. Und Jesus, du hast versprochen, du bist mein Versorger, dass du mir alles geben wirst, was ich brauche. Bitte, deine Gelegenheit. Und ich glaube, und ich bin Zeugnis dafür, dass Gott sich genau dazu stellt, wenn wir sein Reich zuerst suchen, dass er sich nicht lumpen lässt. So, wenn du Nachfolger Jesu bist, dann mach dir bitte nichts vor. Solange Jesus nicht der Erste in deinen Finanzen ist, ist Jesus nicht der Erste in deinem Leben. So klar ist Jesus. Und ich finde es sehr deutliche Worte. Aber es sind nicht meine Worte, sondern es sind Jesus' Worte. Die hat er so gesagt. Er hat gesagt, du kannst nicht zwei Herren dienen. Entweder wirst du den einen lieben und dem anderen hassen oder wirst dem einen ergeben sein und den anderen verachten. Du kannst nicht Gott und dem Geld dienen. Hey, Jesus weiß genau, wovon er spricht. Von diesem Puh und Ah und diesem inneren Kämpfen. Und deswegen greift er dieses Thema so oft, immer und wieder auf. Warum? Weil er deine und meine Freiheit möchte. Weil er uns beibringen möchte. Er ist unser Versorger. Er ist derjenige, der uns in Händen hält. Also 3 Monate. Ich lade dich echt ein auf dieses Experiment. 3 Monate, das zu tun. Darum zu ringen, diese inneren Kämpfe auszuhalten. Aber zu erleben, dass da die echte Freiheit drinsteckt, von der Jesus spricht. Ich glaube, du wirst Freiheit erleben und die Welt um dich herum verändern. So, vielleicht habe ich dir heute Morgen auf die Füße getreten. Vielleicht denkst du auch nach auf dem Nachhauseweg, was für ein blöder Typ. Vielleicht sagst du auch, mit dem trinke ich nachher keinen Kaffee. Aber vielleicht, und das ist mein Gebet, bist du in 3 Monaten da und ich vielleicht auch hier, keine Ahnung, und sagst, hey, das war die beste Entscheidung, die ich treffen konnte. Das hat mein Leben so auf den Kopf gestellt. Ich bin frei. Ich bin frei von diesem Hinterherlaufen und ich erlebe, dass Gott mein Versorger ist. Ich muss nicht selbst mein Versorger sein, er ist es. Und ich glaube, dass sich das in eine andere Glaubensdimension hineinbringen wird. Vielleicht mag die Band nach vorne kommen und dann singen wir noch ein Lied zusammen. Und ich mag noch zum Abschluss beten. Vielleicht magst du während dieses Liedes einfach drüber nachdenken, boah, treffe ich diese Entscheidung? Setze ich mich nachher beim Mittagessen mit meiner Frau, mit meinem Mann hin oder auch alleine, je nachdem, wer gemeinsam Finanzverantwortung trägt, und ringen wir darum, welche Prozente sind es? Was ist der Prozentsatz? Wohin wollen wir es geben? Und weißt du was, du wirst merken, in den Momenten, wo du etwas hingibst, was du liebst und was dir das Herz bricht, dass es eine Freude in dir auslöst. Wirklich. Keinen Euro, den ich jemals gespendet habe, bereue ich heute. Keinen. Aber manchmal gibt es vorher diesen Kampf, das zu tun. Ah, ich könnte mir doch selber dieses oder jenes leisten und eigentlich bräuchte... Nein, Geld, ich bestimme. Da gehst du hin. Du wirst erleben, dass es eine Freude und eine Freiheit in dir auslösen wird. Jesus, danke dafür, dass du ein Leben in Fülle für uns hast. Und ja, Jesus, es sind manchmal so Kämpfe, aber ich danke dir dafür, dass du es so klar und deutlich adressiert hast. Jesus, danke dafür, dass du nicht rumgegangen bist und um Geld gebeten hast, weil es nötig hast, sondern dass es dir um unser Herz geht. Jesus, danke dafür, dass deine Liebe zu uns unendlich groß ist. Und ich möchte dich bitten, dass du uns dort hineinnimmst und dass du uns einen Frieden schenkst in den Entscheidungen, die wir treffen, auch wenn vorher dieser Kampf tobt in uns. Jesus, wir wollen dir dienen. Wir wollen dich zur Priorität in unserem Leben machen. Du bist der Höchste. Und Jesus, du hast gutes Leben für uns, ein Leben in Fülle. Amen.